Radio 1. Die Profis. Mit Frauke Oppenberg.
Einen schönen guten Tag zusammen. Bei den Profis auf Radio 1. Was wäre, wenn eine Schlange einen Luftballon verschluckt? Würde sie dann schweben? Oder was wäre, wenn man an einer Feuerwehrstange vom Mond zur Erde rutschen würde? Funktioniert das? Fragen wie diese beantwortet Randall Munro in der Fortsetzung seines Bestsellers What If? Und zwar auf wirklich wissenschaftliche Art und Weise. Erschienen ist dieses Buch im Penguin Verlag und Sie können es jetzt gewinnen.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Hallo Jürgen.
Hallo.
Jürgen, du möchtest beim Scannerspiel mitmachen.
Und, gerne.
Wobei habe ich dich gestört auf dem Samstagvormittag?
Gar nichts, ich frühstücke jetzt.
Was gibt's bei dir?
War mit dem Hund draußen und frühstücke jetzt.
Ja, das klingt sehr entspannt. So soll ein Wochenende starten. Und vielleicht dann auch noch mit einem wunderschönen Buch obendrauf. Und zwar Was wäre wenn? What if? Von Randall Munro. Um dieses Buch geht es heute. Wissenschaftliche Antworten auf absurde hypothetische Fragen hat er zusammengefasst auf 416 Seiten. Und du kennst die Regeln, ne? Vom Scanner.
Ja, ich kenne die Regeln.
Gut, also wir haben, du bist jetzt hier, du musst vorlegen. Wir haben mehrere wissenschaftliche Fachberichte und die sind entweder richtig oder falsch. Und du musst sagen, ob sie richtig oder falsch sind. Wir fangen mal an mit dem ersten.
ADHS-Diagnosen, jetzt auch für Hunde. Auch Hunde können ADHS-Symptome zeigen, sind unaufmerksam, hyperaktiv und impulsiv. Nachweisen ließ sich ADHS bei ihnen bislang nicht. Ungarische Forscher haben nun ein Bewertungssystem entwickelt und die Halter von mehr als 1800 Hunden einen Fragebogen ausfüllen lassen. Entscheidend war, ob bei den Tieren Symptome auftreten und dass diese den Alltag beeinträchtigen. Etwa 4% der Hunde erfüllten beide Kriterien. Damit kommt ADHS bei Hunden so häufig vor wie bei erwachsenen Menschen.
Jürgen, wie sieht's bei deinem Hund aus?
Ja, der hat ADHS.
Wie macht sich das, wie äußert sich das? Wie macht sich das bemerkbar?
Sehr, sehr impulsiv, immer aufgeregt bei Autos.
Okay. Das heißt, was glaubst du, diese kleine wissenschaftliche Meldung, ist sie richtig oder falsch?
Die ist richtig.
Damit liegst du auch richtig. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, die Hunde haben ja nicht den Fragebogen ausgefüllt, sondern die Hundehalter. Okay. Insofern weiß ich nicht, ob man dieser Studie dann auch wirklich glauben kann. Wir kommen zum nächsten.
Diabetes hat keine Auswirkungen auf Herzzellen. Ein Typ-2-Diabetes beeinträchtigt nicht das Herz. Australische Forschende haben entdeckt, dass Diabetes weder die Struktur noch den Energiehaushalt von Herzzellen verändert. Das Herz kann sich also auch bei Diabetikern normal zusammenziehen und Blut pumpen. Das Risiko für Herzversagen steigt dadurch nicht.
Jürgen, was meinst du? Ist es richtig oder falsch?
Die Aussage, denke ich, ist falsch.
Das ist richtig, dass es falsch ist. Denn Typ-2-Diabetes verändert wirklich die Struktur des Herzgewebes, als auch den Energiehaushalt der Herzzellen. Und bei den betroffenen Patienten kann sich das Herz schlechter zusammenziehen und weniger Blut pumpen. Damit bist du jetzt schon bei unserer dritten kleinen Studie.
Mal gucken, ob ich schaffe.
Ja, Durchmarsch.
Langhalssaurier starben an Epidemie. Vor 80 Millionen Jahren starben in Südamerika viele Langhalsdinosaurier an einer schweren Knochenentzündung. Forscher haben an den fossilen Knochen Spuren von Osteomyelitis entdeckt. Einer Krankheit, die durch Bakterien, Viren oder Pilze ausgelöst wird. Sie verursacht starke Schmerzen und kann tödlich sein. Die Knochen zeigen keine Heilung. Die Tiere starben demnach an der Infektion. Wahrscheinlich steckten sie sich über verseuchtes Wasser oder Mücken an.
So, Jürgen.
Ja, das ist schwer. Da habe ich gar keine große Ahnung von.
Von Sauriern?
Nee.
Ja.
Da habe ich noch nicht gelebt, das weiß ich nicht.
Dann musst du tippen.
Ja, ich denke, das ist richtig.
Das ist richtig und das ist richtig.
Wow.
Jürgen, Durchmarsch. Also, die Forschenden haben Rippen- und Beinknochen dieser Saurier untersucht unter einem Raster-Elektronenmikroskop und dabei wirklich diese Schadstellen entdeckt. Ja, und da auch festgestellt, dass sie durch diese Epidemie ums Leben gekommen sind. Jürgen, das heißt, du bekommst fix das Buch, wenn du möchtest. What If heißt das, von Randall Munro. Du kannst dieses Buch aber auch setzen, das weißt du.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
So, was möchtest du? Das Buch oder möchtest du den vierten Scan und vielleicht, wenn du richtig liest, auch noch das Jahresabo von Zeit, Wissen?
Tja, was machen wir jetzt? Ich höre auf.
Du hörst auf?
Genug.
Ja. Gut, Jürgen, dann vielen, vielen Dank fürs Mitspielen und bleib noch in der Leitung, damit wir wissen, wo wir das Buch hinschicken dürfen. Und und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Hast du noch was vor?
Na, wir gehen noch mal groß Gassi mit dem Hund.
Ach, mit dem ADHS-Hund, natürlich, der braucht das.
Genau.
Dann habt noch einen schönen Tag. Tschüss.
Ja, danke. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
An diesem Wochenende ist Marathon in Berlin. Heute schon für die Inliner. Morgen gehen dann über 55.000 Läuferinnen und Läufer auf die 42 Kilometer Strecke und messen sich mit der Uhr, mit ihrem inneren Schweinehund und natürlich gegenseitig. Sportlicher Wettkampf ist so alt wie die Menschheit. Aber immer häufiger findet dieser Wettkampf auch in unserem Alltag und im Berufsleben statt. Wenn die Fitness-App einen zu neuen Challenges herausfordert oder wenn ein Teil des Gehalts an Zielvorgaben gekoppelt ist und als Bonus oder Prämie ausgezahlt wird. Was dieser ständige Wettbewerb mit uns macht, das haben Forschende der Julius-Maximilians-Universität Würzburg untersucht. Und dort ist Dr. Fabian Kosse Professor für Data Science in Business and Economics. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Kosse.
Guten Morgen, hallo.
Sie haben Schülerinnen und Schüler in Chile untersucht. Dort gibt es nämlich ein Programm, das den besten 15% eines Jahrgangs einen Studienplatz an der Uni garantiert. PASE, Tempo heißt dieses Programm. Nach welchen Regeln funktioniert das?
Das ist ein sogenannter klassischer Prozentplan. Das setzt man üblicherweise ein, um irgendeiner Art von benachteiligter Gruppe zu helfen. Also man kann in Chile sich ganz normal bei einer Uni bewerben. Da muss man so einen zentralisierten Aufnahmetest machen. Und dann, wenn man eine gewisse Punktzahl erreicht hat, dann kommt man eben an die Uni. Die Kinder, die an den benachteiligten Schulen sind oder Kinder aus benachteiligten Schichten, schaffen das üblicherweise nicht, weil die Vorbereitung zu schlecht ist. Und um denen eine Chance zu geben, hat man gesagt, man macht jetzt für die was Neues. Du musst nicht sozusagen in dem nationalen Wettbewerb bestehen, sondern wir bringen den Wettbewerb in deine Klasse. Und dann musst du innerhalb deiner Klasse oder innerhalb deiner Schule, um genauer zu sein, in den besten 15% sein. Und wenn du das schaffst, kriegst du einen Platz garantiert. Also man zielt nicht auf eine Punktzahl sozusagen, sondern es ist die Entscheidung, bin es ich oder ist es derjenige, der neben mir sitzt? Also der Wettbewerb innerhalb der Klasse, der relative Vergleich wurde erhöht.
Und was haben Sie dann da genau untersucht? Also wie gehen Schülerinnen und Schüler durch dieses Programm miteinander um?
Genau, also diese Erkenntnis, dass Wettbewerb dazu führt, dass Leute sich weniger helfen, weniger prosozial zueinander sind, das ist gar nicht so ganz neu. Was wir uns aber angeschaut haben, ist eben nicht nur kurzer Wettbewerb, kurze Reaktion darauf, sondern wir haben uns angeschaut, was ist der Effekt eines zweijährigen Wettbewerbs? Das Programm ging nämlich die letzten 2 Jahre in der Schule. Wie ist die Auswirkung auf die Prosozialität, auf das soziale Verhalten direkt danach? Und zwar nicht nur direkt danach, sondern auch noch 4 Jahre später. Also ist dieser Effekt auch noch über die Zeit anhaltend? Verändert sich durch den Wettbewerb also sogar die Persönlichkeit?
Und das tut sie tatsächlich. Also diese Persönlichkeit, das hält an.
Das tut sie tatsächlich. Das war theoretisch zunächst mal nicht ganz klar. Also man kann auch argumentieren, dass das zwar in der Situation da ist, aber dann vielleicht sich über die Zeit auf eine Art wieder verwäscht. So ist es aber nicht. Es scheint tatsächlich, dass in diesem späten oder in einem frühen Erwachsenenalter, späte Jugend, die Persönlichkeit noch veränderbar ist. Und wenn man in der Zeit, eben lange Zeit, diesem Wettbewerb ausgesetzt ist, dann gibt es eine Veränderung in der Prosozialität und die geht eben nicht wieder weg. Die ist auch 4 Jahre später noch da.
Nun ist das ein Programm in Chile. Lassen sich denn Ihre Studienergebnisse auch auf Deutschland übertragen?
Das ist natürlich eine hervorragend gute Frage, die gar nicht so kurz zu beantworten ist. Ich versuche es trotzdem mal. Das Schulsystem in Deutschland ist ja schon ganz anders. Also sozusagen dieser Vergleich auf die Schule in Deutschland, der ist, glaube ich, nicht möglich. Letztendlich ist es ja so, wenn man in Deutschland Abitur macht, dann hat man die Hochschulzugangsberechtigung. Und jetzt kann nicht jeder Psychologie an seinem Wunschstandort studieren. Aber ich glaube, ungefähr 70% aller Bachelorstudiengänge sind zulassungsfrei. Also wenn man ein bisschen flexibel ist, was das Fach und den Ort angeht, bekommt jeder, der Abitur hat, auch einen Studienplatz. Das ist sozusagen schon ganz anders, ne? Da ist der Wettbewerb nicht so hoch. Gleichzeitig glaube ich schon, dass diese generelle Beobachtung, Wettbewerb führt zu weniger Prosozialität, schon auch in andere Länder übertragbar ist, nur jetzt nicht eins zu eins aufs deutsche Schulsystem.
Was für Schlüsse sollten wir denn dann daraus ziehen? Also ist Wettbewerb generell nicht gut oder kann Wettbewerb oder wie müsste Wettbewerb aussehen, damit er uns nicht zu rücksichtslosen Egoisten macht?
Nee, also sozusagen darum ging es uns erstmal nicht. Es ist mir auch ganz wichtig zu sagen, dass die Studie eigentlich nicht zeigen soll, Wettbewerb ist per se schlecht, ne? Also sozusagen vor allem diese wettbewerbsbasierten Anreizsysteme, wurde auch in der Vergangenheit schon gezeigt, können wahnsinnig produktiv sein, können Leute zum Arbeiten bringen, können innerhalb des Unternehmens zu Produktivität führen. Aber wir wollten eben auch zeigen, es gibt halt auch die andere Seite der Medaille, das sollte man zumindest im Blick haben. Konkret in dem Fall können wir uns vorstellen, dass man durch leichte Anpassungen sozusagen die positiven Sachen beibehalten könnte, aber die negativen nicht so zur Entfaltung bringen lassen kann. Mhm. Und das wäre beispielsweise, wenn man es schaffen würde, ein System zu machen, wo es nicht der Wettbewerb innerhalb der Klasse ist, sondern zwischen den Schulen. Also wenn die innerhalb der Klasse sogar eine Gruppe bilden und die tritt gegen eine andere Gruppe an, dann ist es so ein bisschen wir gegen die anderen. Dann kann das sogar dazu führen, dass die Prosozialität gesteigert wird. Also dass eventuell sogar das Gegenteil passiert.
Okay, also Wettbewerb ist nicht generell schlecht. Man muss ihn nur ordentlich gestalten, damit man keine... ich wollte gerade Arschlöcher sagen, aber hab ich nicht produziert. Ständiger Wettbewerb verändert die Persönlichkeit und das ist ein Ergebnis einer Studie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Professor Dr. Fabian Kosse ist Erstautor dieser Studie und war bei uns in den Profis auf Radio 1. Herr Kosse, vielen Dank.
Vielen Dank und einen schönen Samstag.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Sie hören die Profis auf Radio 1. Eine Infektion reicht aus und sie bleiben für immer im Körper. Herpesviren. Rund 60% der Menschen tragen das Herpes-Simplex-Virus Typ 1 in sich, besser bekannt als Lippenherpes. Für die meisten Betroffenen ist dann ein Ausbruch vor allem unangenehm. Es gibt aber auch Menschen, für die kann das eine ernsthafte Gefahr darstellen. Einem Forschungsteam aus Hamburg und Göttingen ist es deshalb nun gelungen, einen Mini-Antikörper zu finden, der mittelfristig ermöglicht, Herpesinfektionen zu behandeln und sogar vorzubeugen. Und das Ganze war möglich durch die Hilfe eines Alpaka-Männchens namens Max. Professor Dr. Kai Grünewald ist Professor für strukturelle Zellbiologie der Viren an der Universität Hamburg und am Leibniz-Institut für experimentelle Virologie in Hamburg und einer der Autoren der Studie. Einen schönen guten Morgen, Herr Grünewald.
Guten Morgen.
Es gibt verschiedene Herpesviren. Was für ein Virus ist dieser Simplex Typ 1? Warum kann der gefährlich werden?
Ja, wir kennen den ja typischerweise als Lippenherpes, also mit kleinen Bläschen, die sich im Gesicht vielleicht häufig ausbreiten. Bei immunsupprimierten Menschen oder nach Organtransplantationen etc. ist es natürlich durchaus eine Gefahr und es kann bis dazu führen, dass auch das Hirn infiziert wird und dann kann das auch lebensgefährlich werden.
Mhm. Gürtelrose oder Windpocken werden ja auch durch Herpesviren ausgelöst. Dagegen kann man sich aber impfen lassen. Warum nicht gegen das Herpes-Simplex-Virus Typ 1? Zumindest bisher nicht.
Es gibt bei dem Gürtelrose oder Varicella-Zoster-Virus, was eben auch die Windpocken auslöst, einen Impfstoff. Das ist ein Totimpfstoff. Das Prinzip funktioniert aber bei so in der Form bei Herpes-Simplex-Virus 1 nicht. Deshalb braucht man hier andere Wege.
Also was haben Sie nun mit Max gemacht, dem Alpaka-Männchen?
Und, wir haben in dem Fall nach dem neuen Weg gesucht, eben anzugreifen, zu intervenieren gegen diesen Virus. Und für uns war die Idee, dass man ganz früh eine Infektion ansetzt. Da muss das Virus seine Hüllmembran mit der äußeren Hülle der Zelle, also der Plasmamembran, verschmelzen. Und dazu gibt es eine ganze Reihe von Proteinen, die eine Rolle spielen. Und eins davon, dieses Glykoprotein B, was wir untersucht haben, liefert dazu die eigentliche Energie und verändert die Form dabei. Und dieses Protein haben wir nun dem Alpaca Max in aufgereinigter Form gegeben, in einer Impfung, und dann von dem Alpaca eine kleine Blutprobe genommen.
Und er hat Antikörper gebildet.
Ja, das Besondere bei den Alpakas ist, dass sie zu den Kameliden gehören. Und das ist eine Gruppe von Tieren, die besonders kleine Antikörper machen. Und von denen kann man dann sogar noch Fragmente machen. Und die sind dann halt ein Fünftel kleiner als das, was wir Menschen in dem Bereich zu bieten haben. Und funktionieren halt sehr gut. Und man muss dazu nicht ständig irgendwie jetzt ein Tier beanspruchen. Also das Tierwohl ist ja auch alles berücksichtigt. In der Form, dass man die nächsten Schritte dann durch clevere Analysen im Labor, Bakteriophagen, mikrobielle Vermehrung machen kann, wobei man dann eben größere Mengen auch von diesen sogenannten Nanobodies, also diesen Mini-Antikörpern, herstellen kann.
Aber lassen sich diese Nanobodies denn auch für den menschlichen Körper anwenden? Also der Mensch ist ja kein Alpaka, leider.
Genau so. Also in der Corona-Pandemie sind solche Ansätze und auch bei anderen Erkrankungen durchaus schon gemacht worden. Da muss man natürlich dann noch gewisse Anpassungen machen, das in dem Sinne humanisieren, dass man eben auch dafür sorgt, dass die, weil sie so klein sind, werden sie eigentlich relativ schnell aus dem Körper auch entfernt. Und dann muss man ein paar clevere Schritte machen. Die sind aber generell bekannt. Und das könnte man jetzt hier bei diesem Nanobody, den wir jetzt erstmal im Labor getestet haben, dann auch natürlich in dem nächsten Schritt machen. Und da sind wir gerade an den entsprechenden Überlegungen, wie man das am sinnvollsten macht.
Wird das dann ein Impfstoff oder wird das dann ein Medikament, was vielleicht sogar den Herpesvirus dann abtöten kann?
Ja. Das ist ja so, dass wir bisher eben nur Medikamente zur Verfügung haben bei Herpes simplex Virus 1, also nur intervenieren können nach der Infektion. Wir können also dort bisher noch keine Immunisierung machen. Antikörper zählen in dem Sinne zu passiver also Immunisierung, man unterscheidet aktive und passive. Bei aktiver bildet der Körper selbst die Antikörper, bei der passiven gibt man die Antikörper dazu. Also insofern ist das schon dann eine Immunisierung, die hält natürlich nicht so lang, ist halt in dem Moment nach einer Erkrankung auch gebbar.
Und ist wahrscheinlich auch vor allen Dingen wichtig für Menschen, also wie Sie haben es ja vorhin gesagt, besonders gefährdet sind Menschen, die eine Transplantation brauchen. Also da kann man dann vorbeugend sagen, okay, wir immunisieren diesen Menschen dann.
Genau so, oder auch bei Neugeborenen etc. ist das auch sinnvoll.
Noch eine ganz wichtige Frage, wie geht's Max?
Max geht sehr gut, der lebt in einer Herde in Göttingen und fühlt sich da sehr wohl.
Das Herpes-Simplex-Virus Typ 1 könnte künftig behandelt werden, auch vorsorglich behandelt werden, dank des Alpaka-Männchens Max und dank eines Forschungsteams aus Hamburg und Göttingen, zu dem auch Professor Dr. Kai Grünewald gehört. Ich danke Ihnen vielmals.
Ich danke auch. Wiederhören.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Ich gestehe, manchmal rede ich mit meinem Auto. Manchmal beschimpfe ich auch die Waschmaschine. Oder ich begrüße morgens die Kaffeemaschine. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber es gibt ja viele Menschen, die mit leblosen Maschinen sprechen. Und seit immer mehr von diesen Maschinen sprachgesteuert sind, erst recht. Forschende der Bereiche Neurorobotik und Sprachwissenschaft der Technischen Universität Leipzig haben das jetzt mal untersucht. Wie sprechen wir eigentlich mit Maschinen? Und sie sind zu teils erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Wir gehen nämlich mit Robotern fast genauso emotional um wie mit Menschen. Darüber spreche ich jetzt mit der Sprachwissenschaftlerin Professor Dr. Christina Sanchez-Stockhammer. Einen schönen guten Morgen.
Ebenfalls einen wunderschönen guten Morgen.
Das war eine sogenannte Wizard of Oz-Studie. Was heißt das? Erklären Sie uns mal den Versuchsaufbau.
Also es gibt einen ganz berühmten Film, den Zauberer von Oz. Ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht zu viele Leute, aber der ist von 1939. Und darin haben alle Angst vor dem großen Zauberer von Oz. Aber in Wirklichkeit ist er nur eine Illusion, weil dahinter steckt ein Mensch, der eine Maschine bedient. Und genauso ist es in einem Wizard of Oz-Experiment. Also bei uns haben die Leute mit einem Industrieroboter gesprochen. Und das klang dann so, wie wenn man ein Navi hört. Also da war eine Computerstimme dahinter. Aber in Wirklichkeit war es so, dass keine KI das gesteuert hat, sondern wir hatten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hinter einer Wand sitzen und die haben dank einer Kamera gesehen, was passiert und haben damit diese Sprachnachrichten abgespielt, die der Roboter gesagt hat. Entweder welche, die wir uns vorher überlegt hatten oder spontane.
Und Sie haben also Teams zusammengestellt, rein menschliche Teams und Teams aus Mensch und Roboter. Und diese Teams mussten, das hört sich jetzt wirklich ganz, ganz schlimm an, ein IKEA-Regal zusammenbauen. Was wollten Sie damit rausfinden?
Also wir wollten rausfinden, wenn Menschen ein Team bilden mit anderen Menschen oder mit Robotern, ob sie dann unterschiedlich sprechen. Und wir wollten eine Aufgabe finden, die sowohl Menschen miteinander lösen können, als auch dieser Industrieroboterarm mit einem Menschen. Und da lag das Aufbauen von IKEA-Regalen sehr nahe, weil das ist einerseits eine realistische Aufgabe, es ist eine einfache Aufgabe und deswegen kann die eigentlich auch ohne eine Anleitung geschafft werden. Und das ist ganz wichtig, weil wenn wir sehen wollen, wie Leute reden, dann ist es eine schlechte Idee, ihnen vorher schon ganz genau eine Anleitung zu geben, die sie vielleicht vorlesen. Und dann hat man nur diese Sprache in der Aufnahme und das wollten wir nicht.
Also es war ein Industrieroboterarm. Das war jetzt nicht ein Roboter mit einem Gesicht oder der irgendwie menschlich aussah, sondern wirklich nur so ein Arm.
Genau, genau. Ja. Also so praktisch, wie man sich das vorstellt, auch wenn Autos zusammengebaut werden oder so.
Und jetzt haben Sie die Gespräche, also sowohl zwischen Mensch und Mensch, aber auch zwischen Mensch und Roboter analysiert, aufgezeichnet, transkribiert und dann in verschiedene Aussagetypen gruppiert. Wie haben Sie die unterschieden?
Da gibt es ein ganz klassisches Modell aus der Sprachwissenschaft und das haben wir angewandt, weil wenn man eine Äußerung macht, dann kann es zum Beispiel eine Aussage über die Welt sein, wie zum Beispiel, das ist der Schraubenzieher. Oder es kann eine Aussage sein über mein Gefühlsleben. Wenn ich zum Beispiel sage, das hast du gut gemacht, dann heißt das, ich habe eine positive Einstellung dir gegenüber. Oder es kann sein, dass ich jemandem eine Anweisung geben möchte. Also zum Beispiel, bitte wieder loslassen. Oder ich kann auch sagen, ja, das mache ich. Also das heißt, ich erkläre mich bereit, was zu tun. Und in diese Kategorien haben wir alles eingeteilt.
Das hast du gut gemacht. Das haben die Menschen dem Roboterarm tatsächlich gesagt.
Ja, total. Das ist erstaunlich. Und das Lustige, ja, total, weil dieser Roboterarm, wie Sie schon gesagt haben, der hatte kein Gesicht. Und also wir wollen natürlich auch in Zukunft da auch KI einbauen, dass es dann auch eine Konversation gibt, so wie mit ChatGPT, wo das viel flüssiger ist. Aber das heißt, die Gespräche waren natürlich keine so flüssigen Gespräche wie mit einem Chatroboter. Und trotzdem haben die Leute sehr viele emotionale Sachen wie Danke oder das hast du gut gemacht gesagt. Trotzdem, man würde ja denken, es gibt Unterschiede und wenn man es durchrechnet, also wenn man Tests macht, dann stellt man fest, es gibt Unterschiede, aber bei den Menschen waren 36% von allem, was sie gesagt haben, solche Äußerungen und bei den Robotern waren es immer noch 28. Also das fand ich ganz schön viel.
Wie erklären Sie sich das, dass wir also auch offensichtlich emotional mit Maschinen umgehen?
Naja, wenn man drüber nachdenkt, es gibt Menschen schon ziemlich lange und immer, wenn wir Sprache gehört haben, dann waren es andere Menschen. Und jetzt kommen da plötzlich Maschinen, die auch Sprache erzeugen, aber darauf sind wir sozusagen gar nicht vorbereitet, dass es keine Menschen sein könnten und deswegen nehmen wir sie anders für voll. Aber Sie haben ja schon gesagt, vielleicht spricht man auch mit der Kaffeemaschine oder vielleicht gibt man seinem Saugroboter einen Namen, obwohl der vielleicht gar keine Sprachsteuerung hat. Und das heißt, in dem Fall ist es so, dass man halt irgendwie zuschreibt, dass das irgendwie eine Einheit ist, die gewissermaßen auch einen eigenen Willen hat in gewisser Hinsicht. Und ja, ich denke, daher kommt das. Und in den Teams, da haben die Leute den Roboter offensichtlich als Teammitglied akzeptiert und dann haben sie im Prinzip die Abläufe so gemacht wie mit einem Teammitglied und das fanden wir spannend.
Wie wir mit Robotern sprechen, das hat ein Forschungsteam aus den Bereichen Neurorobotik und Sprachwissenschaft der TU Leipzig untersucht. Über die Ergebnisse habe ich mit der Sprachwissenschaftlerin Professor Dr. Christina Sanchez Stockhammer. Das, entschuldigen Sie, dass ich immer über Ihren Namen stolper.
Alles gut.
Das ist wahrscheinlich, weil es auf der einen Seite Spanisch und auf der anderen Seite Deutsch ist. Aber so ist es halt eben manchmal mit der Sprache.
Genau.
Man kommt durcheinander.
Genau. Genau.
Und mehr über Sprache und das, was dahinter steckt, können Sie auch in dem Podcast von Frau Professor Sanchez-Stockhammer hören. Irgendwann kriege ich das hin. Linguistik Behind the Scenes heißt es. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Ich danke Ihnen vielmals fürs Gespräch.
Hat mich sehr gefreut. Schönen Tag Ihnen noch.
Gleichfalls.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
11.500 Quadratkilometer groß ist es und steht fast komplett unter Naturschutz. Das Wattenmeer der Nordsee. Zweimal am Tag wird es überflutet, zweimal am Tag fällt es trocken und dadurch ist es ein Lebensraum, vor allem für Spezialisten. Aber die Biodiversität im Wattenmeer verändert sich. Das zeigt jetzt eine neue Studie der Universitäten Oldenburg und Groningen. Das Forschungsteam hat erstmals die biologische Vielfalt in einem ganzheitlichen Ansatz untersucht und über die Ergebnisse spreche ich mit der Meeresökologin und Leiterin der Studie, Annika Happe von der Uni Oldenburg. Einen schönen guten Morgen, Frau Happe.
Guten Morgen.
Das Wattenmeer der Nordsee ist das größte auf der Welt. Wie sind Sie vorgegangen, um auf diesem riesigen Gebiet die Populationsgrößen zu analysieren?
Genau, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Das Wattenmeer erstreckt sich ja über 500 Kilometer entlang der Nordseeküste Dänemarks, Deutschlands und Niederlande. Das heißt, es endet auch nicht an den Ländergrenzen und sollte auch über diese Grenzen hinweg gemeinsam betrachtet und auch geschützt werden. Und da haben wir eben eine sehr große Menge an Beobachtungszeitreihen von fast allen Gruppen an Meeresbewohnern des Wattenmeers zusammengetragen. Das sind Zeitreihen, die sind sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland und in Dänemark aufgenommen worden von Instituten und Behörden. Und die wurden zum Teil schon einzeln angeguckt, aber eben nie alle zusammen. Mhm. Und auch diese verschiedenen Komponenten des Ökosystems. Also wir haben Bodenbewohner, wir haben Fische, wir haben Vögel, wir haben Zooplankton, Phytoplankton, wir haben Salzwiesenpflanzen. Und die wurden sich eben auch nicht alle zusammen angeguckt. Und das haben wir in unserer übergreifenden Studie jetzt zum ersten Mal vereint.
Das müssen ja Massen an Daten sein, die Sie da ausgewertet haben, weil es ja auch über mehrere Jahrzehnte geht.
Die, genau.
Welche Populationen haben Sie denn jetzt festgestellt, nehmen ab und welche zu?
Genau, also erstmal vorweg, wir haben gezeigt, dass über ein Drittel der Population, die wir uns angeschaut haben, im Wattenmeer zunehmen oder abnehmen. Das bedeutet natürlich erstmal eine massive Umstrukturierung des Wattenmeers und da haben wir natürlich Gewinner und Verlierer auch gefunden. Generell sehen wir einen Rückgang an Zooplankton, also das sind so kleine, zum Beispiel so kleine Krebstierchen im Meer. Von Fischen sehen wir auch einen Rückgang und von Pflanzen, also Salzwiesenpflanzen und Seegras zum Beispiel. Genau, und bei den Vögeln sehen wir, dass die eigentlich eine relativ lange Zeit, also da haben wir die längsten Zeitreihen, das sind 90 Jahre, die sind bis in die frühen 2000er positiv gewesen, aber haben sich da eben umgekehrt und sind jetzt auch negativ geworden.
Und es gibt auch immer mehr eingewanderte Arten. Das hat mich insofern gewundert, weil das Wattenmeer, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ist ein Lebensraum für Spezialisten. Wie kommen denn solche Arten mit diesem Feuchtgebiet, was ja hin und wieder trocken fällt und dann wieder überflutet wird, wie kommen die damit klar?
Genau, die eingewanderten Arten sind zum Teil eben, also wie Sie gerade schon sagten, die haben viele Spezialisten zum Beispiel auch im Wattenmeer, aber eingewanderte Arten können auch Generalisten sein. Das bedeutet, die kommen mit Veränderungen viel besser klar. Genau, zum Beispiel gibt es im Wattenmeer Tiere, die verschiedene Dinge fressen und an verschiedenen Orten leben können. Und wenn sich was ändert, dann kommen eben diese Generalisten meistens sehr gut damit klar, weil sie sich gut anpassen können. Genau, und die kommen zum Beispiel durch den Klimawandel her, weil es eben auch wärmer wird, gibt es viele Arten, die eben hierher wandern oder auch durch den Schiffsverkehr ist es auch ein großer Punkt, wie eben Arten in verschiedene Ökosysteme einwandern können.
Wer ist eingewandert?
Also wir haben schon eine sehr lange Zeit zum Beispiel die pazifische Auster hier und die amerikanische Schwertmuschel, das sind beides eingewanderte Arten, die auch bei uns immer noch auf der Gewinnerseite stehen, also immer noch einen Anstieg zum Beispiel verzeichnen. Das ist vielleicht so ein gutes Beispiel dafür, genau.
Und auf der anderen Seite, wie problematisch ist es, dass es Tierarten gibt oder Pflanzenarten gibt, die zurückgehen, die weniger werden?
Genau, also das ist eben eine Veränderung im Ökosystem. Das heißt, es kann Veränderungen im Nahrungsnetz mit sich ziehen. Das heißt, Nahrungsbeziehungen können sich verschieben und es schwächt eben auch die Stabilität und Funktionsfähigkeit des Wattenmeers potenziell. Also wenn wir eben eine geringere Diversität haben, können die Gemeinschaften potenziell zum Beispiel schwieriger mit dem Klimawandel oder mit Stressoren umgehen. Und dann werden eben die Nahrungsbeziehungen verändert und das schlägt sich quasi durch das gesamte Nahrungsnetz wieder, auch wenn das quasi an der Basis des Nahrungsnetzes passiert.
Welche langfristigen Folgen könnte das haben für das Wattenmeer?
Es könnte Folgen auf die ökologische Stabilität und Widerstandskraft quasi haben.
Das heißt?
Vielfalt ermöglicht es dem Wattenmeer quasi besser auf Umweltveränderungen und Stressoren zu reagieren, zum Beispiel dem Klimawandel. Und sterben zum Beispiel Arten aus, können andere die ökologische Rolle übernehmen. Da würde das System stabil bleiben, aber wenn diese ökologische Rolle, die bestimmte Arten erfüllen, eben nicht übernommen wird durch eingewanderte Arten, dann haben wir eben ein relativ instabiles System zum Beispiel.
Okay, aber das heißt nicht, dass das Meer irgendwann kippt?
Das nicht, wir haben eben einfach eine komplette Umstrukturierung des Systems. Und das ist auch, finde ich, also aus einer ökologischen Perspektive, finde ich, hat Biodiversität ja auch so einen intrinsischen Wert. Und da eben zu sehen, dass sich unser heimisches Ökosystem so stark verändert, ist eben auch ein Faktor, der für mich da auf jeden Fall mit reinspielt.
Die Biodiversität im Wattenmeer verändert sich. Und über diese umfangreiche neue Studie der Unis Oldenburg und Groningen habe ich mit der Studienleiterin, der Meeresökologin Annika Harpe, gesprochen. Ich danke Ihnen vielmals.
Gerne. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Familie, Freunde und Nachbarn, Sie sind der größte Pflegedienst in Deutschland. Es gibt mittlerweile rund 5,7 Millionen Menschen, die in der Bundesrepublik pflegebedürftig sind und 86% von ihnen werden in Privathaushalten, hauptsächlich von Angehörigen, gepflegt. Damit ist die Pflege durch An- und Zugehörige eine wichtige Stütze des deutschen Pflegesystems und eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, des Deutschen Zentrums für Altersfragen und der Technischen Universität Dortmund hat nun die aktuellen Pflegearrangements genauer beleuchtet. Darüber spreche ich jetzt mit der Soziologin Dr. Ulrike Ehrlich. Sie ist eine der Autorinnen der Studie. Einen schönen guten Morgen.
Hallo Frau Oppenberg.
Das hat mich wirklich erstaunt, dass die Zahl derer, die von Angehörigen oder auch Freunden gepflegt wird, so groß ist. Weil im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit und der Politik steht ja zumeist die professionelle Pflege. Wie ist denn die Datenlage zu der informellen Pflege, wie sie so schön heißt? Welchen Zugang haben Sie da gehabt?
Für diese Studie haben wir Daten des sozioökonomischen Panels verwendet und man muss halt vorher sagen, wenn wir zum Beispiel die Situation der Pflegebedürftigen beschreiben wollen in Deutschland, dann können wir halt auf Daten der Pflegeversicherung zurückgreifen und wir wissen, wie viele Menschen sind pflegebedürftig und zu welchem Pflegegrad. Aber für pflegende Angehörige und ihre Pflegearrangements fehlen solche vergleichbaren, belastbaren Informationen und dafür benötigen wir eben etablierte bevölkerungsrepräsentative Umfragedaten, zum Beispiel vom Deutschen Alterssurvey oder eben auch vom sozioökonomischen Panel. Mhm. Aber es ist ziemlich schwierig, die Pflegearrangements in diesen Umfragedaten zu erfassen, weil die Pflegearrangements sind komplex und um so eine Komplexität in Umfragen zu erfassen oder in Fragebögen, da brauchen wir eben auch entsprechend Platz.
Was haben Sie,
eben eingeräumt werden muss.
Was haben Sie denn herausgefunden? Was kann man denn darüber sagen, wer wen pflegt?
Also unser Zugang war, dass wir die Pflege, die innerhalb des Haushalts stattfindet, von der unterscheiden wollen, die außerhalb des eigenen Haushalts stattfindet. Also teile ich mir mit einer Person, die pflegebedürftig ist, den Haushalt oder gehe ich zu einer Person in einen anderen Haushalt, die pflegebedürftig ist. Und da haben wir zunächst herausgefunden, dass 36% der Hauptpflegepersonen eine Person im eigenen Haushalt pflegen und 64% gehen zu einer Pflegebedürftigkeit, zu einer pflegebedürftigen Person in einen anderen Haushalt. Und wenn zum Beispiel innerhalb des eigenen Haushalts gepflegt wird, dann werden vor allen Dingen der Partner oder die Partnerin gepflegt, aber eben auch erwachsene Kinder. Das ist eine Gruppe, die oftmals in der Diskussion vergessen wird, wenn wir um pflegende Angehörige sprechen, nämlich um Eltern, die ihre eigenen Kinder pflegen. Gehen wir außerhalb des Haushalts, da werden vor allen Dingen die Eltern und Schwiegereltern gepflegt, aber auch weiter entfernt Verwandte und sogar Freunde und Freundinnen.
Vor welchen Schwierigkeiten stehen denn pflegende Angehörige oder Freunde am häufigsten?
Wenn wir jetzt zum Beispiel weiter gucken, zwischen dieser Teilung innerhäuslich und außerhäuslich, da sehen wir, dass beispielsweise diejenigen, die zu Hause pflegen, im Schnitt älter sind, etwa 61 Jahre und auch schon häufiger in Rente sind und dementsprechend auch seltener berufstätig und somit nicht so sehr dem Vereinbarkeitskonflikt ausgesetzt sind von Beruf und Pflege. Gehen wir in die außerhäusliche Pflege, sehen wir, dass pflegende Angehörige durchschnittlich 54 Jahre sind und damit etwas jünger, häufiger erwerbstätig sind und das auch öfter in Vollzeit, also auch stärker einem Vereinbarkeitskonflikt von Beruf und Pflege ausgesetzt sind, beispielsweise.
Und eine andere Schwierigkeit ist wahrscheinlich auch sind die Finanzen, stelle ich mir vor.
Ja, also das haben wir auch gesehen, dass sich beim Einkommen oder bei der finanziellen Lage ein großer Unterschied gezeigt hat. Haushalte, in denen zu Hause gepflegt wird, haben im Schnitt ein geringeres Pro-Kopf-Haushaltseinkommen zur Verfügung. Und für diese Haushalte spielt auch das Pflegegeld eine wichtige Rolle. Und bei der außerhäuslichen Pflege sind die Einkommen im Durchschnitt aller Haushalte. Und das Pflegegeld spielt auch eine geringere Rolle. Und man muss auch sagen, dass durch die Pflege zusätzliche Kosten entstehen, die unterschiedlich getragen werden. Also fast die Hälfte derjenigen, die zu Hause pflegen, hat angegeben, dass ihnen regelmäßig Kosten durch die Pflege entstehen. Und bei denjenigen, die außerhäuslich pflegen, waren das nur etwa 20%. Und es konnte auch gezeigt werden, dass ungefähr alle Pflegehaushalte etwa 7% ihres Einkommens zusätzlich für die Pflege ausgeben.
Nun nimmt die Zahl der Pflegebedürftigen ja kontinuierlich zu und die Rolle der pflegenden An- und Zugehörigen wird wahrscheinlich auch in Zukunft noch eine größere Rolle spielen. Bei den Problemen, die Sie jetzt genannt haben, also welche Möglichkeiten sollte es geben, um Menschen, die Angehörige pflegen, besser zu unterstützen?
Also man muss erst mal sagen, pflegende Angehörige haben im deutschen Pflegesystem eine enorme Bedeutung. Das wird schon deutlich, wenn wir sehen, dass schätzungsweise 8 bis 9 Millionen Menschen in Deutschland Angehörigenpflege leisten. Demgegenüber stehen ungefähr 1,25 Millionen professionell pflegende Menschen, also aus dem professionellen Pflegesektor. Und die Bedeutung der Angehörigen wird weiter zunehmen und sie tragen ja jetzt schon enorme Belastungen, seien es die finanziellen Belastungen, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass sie halt gesundheitliche und berufliche Konsequenzen tragen. Und dann ist es halt schon erstaunlich, dass pflegende Angehörige aktuell mit 2 Sätzen im Koalitionsvertrag bedacht worden sind. Und wir müssen sie besser unterstützen. Sie müssen besser politisch unterstützt werden. Und einerseits wird die Einführung eines Familienpflegegelds überprüft, laut Koalitionsvertrag. Aber das ist nicht alles. Also, und das ist auch nicht klar, wie dieses Familienpflegegeld ausgestaltet sein soll. Und es muss aber auch weiter in die professionelle Pflege unterstützt werden, denn nur zusammen kann das funktionieren.
Da muss also auf jeden Fall noch viel getan werden für die Unterstützung der pflegenden Zugehörigen und Angehörigen, weil sie sind und werden auch weiterhin eine wichtige Stütze des deutschen Pflegesystems sein. Zu diesem Ergebnis ist eine Studie gekommen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, des Deutschen Zentrums für Altersfragen und der Technischen Universität Dortmund. Und eine der Autorinnen der Studie ist die Soziologin Dr. Ulrike Ehrlich, mit der ich gesprochen habe. Ich danke Ihnen vielmals.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Gleichfalls.
Radio 1, die Profis. Besser wissen. Eier zerbrechen seltener, wenn sie quer aufprallen.
Forschende haben untersucht, wie ein Ei beim Herunterfallen am wenigsten Schaden nimmt. Dabei zeigt sich, dass die Schale stabiler ist, wenn das Ei querliegend aufkommt. Das liegt daran, dass es in dieser Position mehr Energie aufnehmen und sich besser verformen kann, ohne sofort zu zerbrechen.